Auf in die Zukunft, der Podcast zum Perspektivprozess des Ziffert im Westbund. Herzlich willkommen zur 6. Folge von Auf in die Zukunft, dem Podcast zum Perspektivprozess des Ziffert im Westbunds. Heute zum Thema, was wir vom ERF lernen können, mit Christian Kolb. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich bei euch sein kann.
Und wie jede Folge starten wir mit einem Check-in, um einfach persönlich reinzukommen und ein bisschen anzukommen in der Folge. Und heute mit der Frage, was hast du zuletzt verändert? Im Kleinen oder im Großen, Christian?
Ich habe gestern versucht, die Liturgie in unserem Gottesdienst zu verändern. Und zwar wollten wir den Segen nach dem letzten Lied machen. Und ich bin dann ganz nett nach vorne gegangen und wollte das überleiten. Und auf einmal spielte die Organistin fröhlich los und die Veränderung hat gerade mal nicht funktioniert. Also ich wollte was verändern gestern Morgen und es hat nicht funktioniert. Und dann war es dann doch wie immer.
Lena, bei dir?
Ich sitze bei dieser Podcast-Aufnahme, die am frühen Morgen stattfindet, vielleicht noch mit etwas kleinen Augen. Ich komme vom Freakstock Festival, wo ich am Wochenende mit meinem Mann den Backstage-Bereich organisiert habe und hab viel positives Feedback von den Artists und den Lowpreis-Bands, die da zu Gast waren, das Festival bereichert haben, bekommen und habe gedacht, ich glaube, ich durfte als Gastgeberin in den letzten Tagen für viele Menschen rund um ihre Auftritte einen Unterschied machen und habe gemerkt, dass das eine sehr schöne Aufgabe war, da einfach Menschen zu unterstützen und gemeinsam auch irgendwie so Begegnungen mit Gott für andere zu ermöglichen. Das ist vielleicht so meine Veränderung der letzten Tage. Fabian.
Nice. Ja, es sind noch Sommerferien und ich habe diese Ferien versucht, mein Mindset ein bisschen zu ändern oder ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit oder auch Langsamkeit zuzulassen in mir und in meinem Alltag und Tun. Und da bin ich auch eigentlich sehr zufrieden mit. Das hat bislang gut geklappt.
Sehr cool. Und Veränderung wird auch das Thema unserer heutigen Folge sein. Christian, dafür haben wir dich eingeladen, weil dein Arbeitgeber, der ERF, in den letzten Jahren einiges an Veränderungen durchlaufen hat. Bevor wir dich kurz kennenlernen, sag doch mal in ein, zwei Sätzen ERF, für alle, denen die Abkürzung jetzt vielleicht nichts sagt. Was ist das? Wer ist das?
ERF, das sind drei Buchstaben. Wir sagen heute ERF, der Sinnsender. Das drückt auch so ein bisschen aus, was sich da alles verändert hat. ERF kommt aus Evangeliumsrundfunk. 1959 gegründet in Wetzlar. Wir sind ein christliches Medienhaus, was alles macht, was irgendwie Medien sind. Also von ganz klassisch Radio bis Social Media in allen Facetten. Also wir versuchen, Gottes Wort in Medien zu verbreiten, in Deutschland mit Schwerpunkt.
Super. Und du bist seit September 2020 da als stellvertretender Vorstandsvorsitzender am Mitwirken in Verantwortung, richtig?
Genau, seit jetzt 4 Jahren darf ich im ERF als zweiter Vorstand die Geschicke mitleiten. Es ist total spannend, mitten in Corona eingestiegen, in einem Medienhaus. War super, um Menschen nicht kennenzulernen. Nein, also es war einfach, es war total schlecht. Also du gehst über leere Flure und bist froh, wenn du mal eine Person siehst und das beim neuen Arbeitgeber. Aber hey, sie haben mich hier super aufgenommen, haben ganz viel getan digital und es hat super funktioniert. Und mache im ERF so den Bereich, was man sagen würde, geschäftsführender Vorstand. Das heißt, alles, was mit Zahlen zu tun hat, Fundraising, IT, diese ganzen Themen liegen im Schwerpunkt bei mir, aber können wir nachher noch ein bisschen drüber reden.
Sehr cool. Nachdem wir geklärt haben, wo du arbeitest und warum da vielleicht auch manches für uns im CVM spannend sein könnte, wollen wir auch dich als Person in diesem Gespräch kennenlernen und nicht nur deinen Arbeitgeber. Beschreib dich doch gerne mal in 3 Worten. Wer ist Christian Kolb?
3 Worte ist immer gut. Pragmatisch, Entdecker und spontan.
Eine spannende Mischung. Und zu guter Letzt bist du ja auch CVJMer. Nimm uns doch mal kurz mit rein. Wir reden zwar heute schwerpunktmäßig über das, was wir vom ERF lernen können, und trotzdem sind wir sehr dankbar, dass wir mit dir einen Gesprächspartner haben, der auch CVJM gut kennt. Was verbindet dich denn mit dem CVJM?
Also CVJM, ich glaube, wie ganz viele, verbindet mich seit meiner Jugend, also Kindheit. Ich bin in die Jungschar gegangen, habe dann irgendwann Jugendkreis, Jungenschaft, gab es damals noch, das ganze Portfolio mitgemacht, habe dann relativ früh mitgearbeitet. Dann, wie das so ist, wenn man irgendwo lange aktiv ist, wird man gefragt, ob man woanders noch aktiv sein kann. Bin dann im CVJM-Dillkreis, im Kreisvorstand ein paar Jahre gewesen und bei uns im Ortsverein, ich wohne in Breitscheid, ein kleiner CVJM mit 35 Mitgliedern. Und da bin ich aktiv noch als Kassenwart und hier und da Mandate. Und momentan sage ich beim CVJM leider öfters Nein, wie dass ich Ja sage für neue Mandate. Aber mich verbindet ganz viel. Also CVJM war meine wirklich auch glaubensprägende Bewegung, in der ich mich entwickeln durfte. Und ich entdecke immer ganz viel, wo ich sage, oh genau, CVJM ist die Arbeit, die innovativ nach vorne geht. Ich sage meinen Leuten immer hier, denkt an die Jungscharbeit. Das ist die agilste Arbeit, die es in Deutschland gibt. Kann ich euch nahe noch was zu sagen?
Ja, sehr cool. Genau, lass uns da gerne nachher nochmal drauf zurückkommen.
Genau. Lena hat es eben schon ein bisschen angerissen. Veränderungsprozesse beim ERF gab es mindestens einen. Ich muss einfach zugeben, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Darum ist für mich dieses Gespräch eigentlich noch mindestens genauso spannend wie für euch HörerInnen. 1959 gegründetes Medienunternehmen. Was hat sich da verändert? Du hast jetzt noch nicht so den Überblick über all die Jahre, aber wirst sicherlich aus den letzten Jahren und auch aus Erzählungen einiges wissen und kennen. Was hat sich bei euch verändert?
Ja, 65 Jahre werden wir dieses Jahr alt und normalerweise kann man mit 65 in Deutschland, wenn man gut gearbeitet hat, in Rente gehen. haben wir noch nicht vor. Und ich finde es schon immer spannend, wenn man zurückguckt, was ist 59 gewesen? 59, das ist die Historie vom ERF, durfte man in Deutschland kein Radio verbreiten. Also es war nach dem Krieg, es war alles staatlich reguliert und da gab es 7 Menschen, in Deutschland sind es immer 7, die einen Verein gründen und die haben dann gesagt, okay, ERF, das Ding muss gegründet werden und dann war das sehr innovativ, wie bekomme ich Radio nach Deutschland und das war dann über Mittelwelle und Kurzwelle in den Anfängen und vor allen Dingen lief das über Monte Carlo. Also damals sind die Herren in der Regel, manchmal auch ein paar Damen, nach Monte Carlo gefahren, haben da ein Band eingeschmissen in eine Sendeanlage von Adolf Hitler und haben von da nach Deutschland christliches Radio gebracht. Eine halbe Stunde in der Woche war so der Start. Und das sind so die Anfänge. Und was hat sich seitdem verändert? Mega viel. Ich glaube, einschneidend waren immer solche Dinge, wenn eine Technik weggefallen ist. Also kein Mensch hört mehr auf diese Technik von damals heute Radio. Das läuft heute bei uns über DAB+. Das ist das digitale Radio. Und jedes Mal, wenn du so einen Technikzugangsweg abschneidest, hast du Menschen, die das ja bis zum letzten Tag nutzen, die du auf einmal sagst, okay, das gibt's nicht mehr, aber das gibt's woanders. Ja? Und das sind Veränderungen, wo du jedes Mal merkst, bei denen, die den ERF nutzen, boah, das tut ganz schön weh und denen dann zu erklären, ja, da sind wir nicht mehr, weil das so teuer ist, weil das nicht mehr Technik ist. Das sind so Veränderungen, die wir die letzten Jahre auch durchgemacht haben. Und das, was ich persönlich, jetzt im Bereich Radio, wir machen viel mehr, hier mitbekommen habe, war, als wir gesagt haben, wir senden kein Radio mehr über Satellit. Und dann hieß es auf einmal, ja, und warum sendet ihr nicht mehr über Satellit und dann musst du den Leuten erklären, ja, dass der Weg vielleicht dann doch zu teuer ist, aber das sind so schmerzhafte Veränderungen, die uns aber gut tun, weil du kannst nicht alles mehr heute bedienen. Also wenn wir alles noch von früher mitgenommen hätten, ich weiß gar nicht, wie viele Sendewege wir hätten, also allein beim Radio.
Und jetzt aus deiner konkreten Zeit, vielleicht kannst du noch eine Veränderung konkret benennen, die du auch vielleicht maßgeblich angestoßen hast oder verantwortet hast oder reingebracht hast mit deinem Blick, mit deinem neuen Blick vielleicht auch?
Also würde ich zwei nennen. Das eine durfte ich begleiten. Wir sind in ein neues Haus umgezogen, also Arbeitshaus. Also Wenn du dir ein Finanzamt vorstellst, wie es sein soll, ganz viele lange Flure mit vielen Einzelbüros, das war der ERF bis vor 2 Jahren. Und jetzt sind wir in einem Haus, wo keiner mehr ein Einzelbüro hat. Also wir haben versucht, das Thema New Work relativ weit nach vorne zu stellen. Und daneben, neben dem, was das Äußerliche macht, haben Jörg Dechert und ich versucht, den ERF in eine agile Organisation zu wandeln. Das heißt, bei uns, wir haben überlegt, okay, was dient den Menschen draußen am meisten und haben gesagt, okay, Agilität, das ist so ein Buzzword, wie kann man das mit Leben erfüllen? Das haben wir gestartet, da sind wir bei Vibe noch nicht da, wo wir hinwollen und wo wir hin können, aber dieses Prinzip von agiler Arbeit, das, glaube ich, habe ich mit initiiert und da schlägt mein Herz für, weil das ganz viel mit Vertrauen in Mitarbeitende zu tun hat und ja, das war die Veränderung, die uns jetzt am massivsten neben dem äußerlichen Gebäude die letzten 2 Jahre begleitet hat.
Vielen Dank fürs Teilen und mit Lena steigen wir jetzt ein bisschen tiefer ein aus den Learnings.
Genau. Und ich glaube, ich würde nochmal für unsere HörerInnen, die nicht so mit New Work vertraut sind, ein bisschen nachhaken. Ganz praktisch, agiles Arbeiten. Du hast schon gesagt, es gibt keine Einzelbüros mehr, aber wie zeigt sich das sonst bei euch im Arbeitsalltag, im Medienhaus? Was hat sich da verändert? Was heißt das für euch, agil unterwegs zu sein?
Genau, ich glaube, New Work ist nicht immer unbedingt agil. Also das muss man immer voneinander trennen. Bei uns zeigt sich dann, dass wir sagen, also wenn du hier in Wetzlar arbeitest, im Haus, dann kannst du arbeiten, wo du willst. Also wir sagen immer, das ganze Gebäude ist dein Arbeitsplatz. Also du hast nicht mehr einen festen Schreibtisch, sondern du setzt dich dahin zum Arbeiten, wo es dir gerade gut tut und wo du projektmäßig mit den anderen unterwegs bist. Und gleichzeitig bedeutet das auch, also das haben wir während Corona ja gelernt, mobiles Arbeiten funktioniert super. Dann bedeutet es auch, dass du arbeiten kannst, auch wo du willst, also nicht nur hier im Haus, sondern egal wo. Und das ist echt ein Learning, zu sagen, hey, also wenn dir es besser geht, wenn du deine Rezession im Schwimmbad schreibst, ja, dann tu es da. Das hat ganz viel damit zu tun, dass du als Führungskraft deinen Mitarbeitenden vertrauen musst und sagen, ja, das Ergebnis wird schon passen. Also nicht mehr 9-to-5 Job und jetzt kontrolliere ich das, was hast du heute geschafft, sondern hey, das Ergebnis zählt. Und auf der Reise ist uns dann noch die Idee gekommen, okay, wenn du agil arbeitest, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass du als Führungskraft, als Vorstand, der ich jetzt bin, nur noch Rahmen setzt. Du sagst, in dem Rahmen arbeitest du und wie du den Rahmen führst, ist deine eigene Sache. Also ganz konkret, wenn wir sagen, okay, es gibt ein Produkt, EFS nennen wir es mal als Beispiel, ist eines unserer kosmetischen Produkte, da kannst du die absolute Freiheit genießen und sagen, okay, ich kann eigentlich die Dinge machen, die gut sind, aber sie müssen am Markt funktionieren. Und so schön, wie sich Agilität anhört, es muss halt einfach funktionieren. Also wenn wir irgendwas produzieren, was keinen interessiert, dann haben wir unseren Job falsch gemacht.
Ja, sehr cool. Du hast es gerade schon ein bisschen angekündigt gesagt, es geht vielleicht darum, Leitplanken zu setzen. Jetzt bist du ja gerade auch als stellvertretender Vorstandsvorsitzender in einer Leitungsfunktion im ERF unterwegs. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, wie kann man Veränderungen steuern? Was sind vielleicht Faktoren, die dabei hilfreich sind?
Also Veränderungen, ich glaube, dass sie nicht im stillen Kämmerlein entscheiden. Also das Schlechteste, was passieren kann, ist zu sagen, okay, wir haben da mal eine Idee und so machen es jetzt alle. Genauso problematisch ist es, wenn du sagst, okay, ganz viele Mitarbeiter haben eine Idee und die andere Hälfte der Mitarbeiterschaft hat eine andere Idee und jeder geht los. Also Veränderung hat was damit zu tun, dass du es im Prozess machst. Also du musst erstmal gucken, was ist das Bedürfnis. Und wir reden ganz viel im ERF darüber, das ist immer ein Aushandeln zwischen Autonomie und Alignment. Also wie autonom sind die Mitarbeiter unterwegs und wie viel Verbindung haben sie zu dem großen ganzen Ziel? Also das, was den ERF als Gesamten ausmacht. Und das ist ein Aushandeln und wenn ich mich da in einem Prozess bewege und viel kommunizieren bei Veränderungen, dann glaube ich, habe ich eine hohe Chance, dass es angenommen wird. Ob es funktioniert, ist noch was ganz anderes. Und das ist meine Erfahrung als Führungskraft. Ich muss immer wieder sagen, ja, wir machen das gemeinsam, aber ja, es gibt ein gemeinsames Ziel, auf das wir hinarbeiten wollen. Und das ist, finde ich, in der christlichen Szene, in der wir nun mal sind, echt manchmal viel schwieriger, weil da kommt ja noch ganz andere Dinge, eine geistliche Dimension dazu, zu sagen, genau, aber wir machen es doch für den Herrn. Und das ist bei Veränderung echt manchmal ganz schwer, vor allen Dingen, wenn du alte Zöpfe abschneiden willst.
Ja, du hast gerade schon gesprochen, es gibt natürlich Agilität und alles bringt dieses autonomeres Arbeiten mit sich und zugleich das Alignment irgendwie zusammenzukommen, ist, glaube ich, auch ein Thema, wenn wir nachher drauf schauen, was wir als CVJM, die ja für viele Menschen auch einfach ein Ort des ehrenamtlichen Engagements sind, was wir davon lernen können, gibt es, glaube ich, trotzdem wertvolle Parallelen. Ich fände nochmal spannend zu erfahren, wie nehmt ihr denn die Menschen mit, gerade vielleicht auch im Arbeitsalltag, gibt es da Punkte, habt ihr vielleicht feste Rituale, die euch helfen, vielleicht in diesem Spannungsfeld sich zu bewegen von einer großen Freiheit und aber auch einem Zusammenkommen, einer Form von, hey, wir arbeiten an derselben Sache und das vergegenwärtigen wir uns auch.
Ja, also wir haben so ein paar Sachen, die wir versuchen, und das ist anders, wie wenn du ehrenamtlich arbeitest, dann geht so manches einfach nicht, aber bei uns, wir versuchen nach einem sogenannten Herzschlag zu arbeiten. Das heißt, wir starten montags morgens immer mit einem gemeinsamen Infostunde. Das heißt, da kommen alle Mitarbeitenden zusammen. Da wird über das große Ganze gesprochen, genauso wie, was steht die Woche an vielleicht, welche Besonderheiten liegen an. Dann geht jeder Mitarbeiter in seine Unit, auch montags morgens, und dann gibt es ein Stand-up, wo besprochen wird, hey, was liegt die Woche an, was sind die großen Projekte, was sind die Aufgaben. Und dann finden Showfixe, also Einzelgespräche, statt. Und dann haben wir die Besonderheit, dass dienstags morgens, da geht der Herzschlag weiter, da treffen sich alle Fachlichkeiten, also alle, die irgendwie Medientechnik machen, alle, die Redaktion machen, alle, die Marketing machen, Social Media, die treffen sich dann dienstags morgens. Und dann ist unser Ziel, wir sagen dann immer scherzhaft, ab dienstags nachmittags wird dann gearbeitet. Aber in diesem Herzschlag, in dem wir unterwegs sind, versuchen wir, die Infos weiterzugeben. Und uns, also unser Lohn ist ja letzten Endes, anders wie in einem Vertriebsfirma oder sonstiges, ist ja Gottes Werk. Und wir wissen, dass wir das nicht machen können, was Gott schafft. Also geistliche Berührung, Lebensveränderung, Bekehrung, das können wir nicht machen, aber wir müssen unser Bestes tun, dass es passiert. Und wenn du sagst, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir das gemeinsam unterwegs sind? Wir teilen ganz viel, was Menschen an geistlichen Berührungen erlebt haben durch den ERF. Also wenn wir eine Gebetssendung machen und da haben sich Menschen bekehrt, dann wird eine Flasche Sekt geköpft. Also bei unserem Team. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du das, wofür du da bist, und das ist eine super Parallele zum CVM, also ihr seid genauso da wie wir, um Gottes Wort zu verbreiten, um Menschen näher an Jesus, an Gott zu bringen. Und wenn das passiert, dann muss man das teilen, weil dann weiß man, warum man das macht. Und das ist echt schwer, denn das darf, du willst es ja nicht überheblich machen, zu sagen, hey, ich habe gemacht, dass da 10 Menschen bekehrt sind. Nee, sondern das macht Gott. Aber auf der anderen Seite, wenn du es nicht tust, wie willst du denn dein Commitment deines Teams bekommen? Dass sie sagen, okay, wir arbeiten auf ein Ziel. Und wir haben ein Mission Statement, das wir ganz hoch aufhängen. Und zwar, wir machen Medien, damit Menschen Gott kennenlernen und er ihr Leben verändert. Und ich sage immer, wenn ich Menschen durch das Gebäude führe, weck unsere Mitarbeitenden nachts um 3 Uhr, dann können die dir diesen Satz sagen. Dafür sind wir da. Und das, also wenn man so Visionsentwicklung hat und solche Themen, denkt man immer, ja, wofür macht man das? Aber ich glaube, solche Sätze ins Leben, ins Doing zu bringen, das ist super wichtig und das ist das Commitment, was alle brauchen.
Sehr cool. Danke fürs Teilen. Und ich glaube, bei uns ist da eine große Resonanz zu sagen, ja, immer wieder auch das Warum und warum wir Dinge tun, das zum Thema zu machen und da ja einfach miteinander sich klarzukriegen, wir wollen, sag mal in meinen Worten, vielleicht an einem Strang ziehen, wir wollen in einer großen Vielfalt vielleicht auch auf dieselbe Sache hinwirken, dass das auf jeden Fall was ist, was so aus meiner Sicht auch im CVM-Thema ist.
Ich hätte noch eine Frage als Ergänzung oder die da auch mit, du hast jetzt beschrieben, wie ihr ja die Mitarbeiterschaft mitgenommen habt oder versucht mitzunehmen in diesem Veränderungsprozess auch und ihr die Verbindung trotz großer Freiheit haltet. Wie sieht's mit HörerInnen oder ZuschauerInnen aus? Nehmen die den Veränderungsprozess auch wahr? Geben die Rückmeldungen? Wie werden die mitgenommen oder beteiligen die sich?
Wir legen starken Wert auf Beteiligung und ich glaube, das Learning ist gerade in unserer Formenszene, da gehst du aus dem Sendungsbewusstsein raus und du weißt doch, was die Menschen hören wollen sollen, weil das steht ja in der Bibel. Und wenn du die mitnehmen willst, dann bedeutet es, dass du vielleicht deine Verkündigung, deine Art und Weise, wie du das Programm machst, ändern musst. Wir sind schon ganz lange gewohnt, dass wir Feedback zu unseren Inhalten bekommen. Also ganz klassisch Musik, kennen die alle. Da kannst du ganz lange drüber streiten, Geschmäcker sind da unterschiedlich, kriegen wir permanent Feedback zu. Der Prozess, an dem wir gerade am Arbeiten sind, ist zu sagen, okay, wie können wir Nutzende noch stärker einbinden? Ein super Beispiel, der EF Bible Server ist unser meistgenutztes Produkt und wir hatten so die Idee, hey, wir bauen da eine Community um diesen Bible Server drumherum. Und dann haben wir gesagt, naja, gut, hört sich gut an, ganz viele Ideen, Vorkonzept gehabt, also ganz viel schon gemacht. Und dann haben wir mal gesagt, jetzt fragen wir doch mal die Leute, was sie denn haben wollen. Und dann eine Umfrage ganz klassisch gemacht auf der Webseite und kein Mensch wollte eine Community. Und dann kamen viele Dinge raus, die wollen die Basisbibel haben. Ja, und da arbeiten wir auch hart dran, dass sie jetzt kommt am Bible Server. aber was ganz überraschend für uns war, es wird ein Mega-Wunsch ist nach einer digitalen Kinderbibel da. Also wenn du Menschen fragst, da kommen auf einmal Ergebnisse raus, mit denen du nicht rechnest, aber du hast einen Auftrag, das zu tun. Und jetzt überlegen wir gerade, wie kriegen wir es hin, eine digitale Kinderbibel mit Vers und Büchern und allem Tumtan, dass du halt mit verschiedenen Übersetzungen arbeiten kannst. Wie können wir das machen? Weil das war der dritthäufigste Nutzerwunsch, was sie von uns haben wollen. Hatten wir nicht am Schirm. Aber wenn du die Leute fragst, was sie wollen, musst du damit rechnen, dass du dein Arbeiten verändern musst. Weil Nutzer, also user-centric, also nutzerzentriert, bedeutet eben nicht, dass du das so weitermachst, wie du es gedacht hast, sondern wenn du auf Bedürfnisse eingehst, heißt es, okay, meine Linien, die ich bis jetzt hatte, die muss ich vielleicht anders erzeichnen.
Danke. Vielleicht zu euren Veränderungen im ERF. Ich hatte das große Privileg, wir haben als Westbund einen Betriebsausflug gemacht und durften euch im April besuchen mit dem Team der Bundessekretärinnen und Bundessekretäre, mit Menschen aus der Geschäftsstelle und unseren Häusern oder genau Camp und von der Bildungsstätte und haben uns mal angeguckt, wie euer neues Medienhaus aussieht. Und neben diesen ja großen Freiflächen, verschiedenen Sitzinseln, wo man arbeiten kann in einer großen Vielfalt, beeindruckenden Studios, ist mir aufgefallen, dass ihr eine Wand habt, wo so diese unterschiedlichen Technologien auch da beschrieben waren. Ich finde, das war nochmal ein schönes Bild für das, was du schon gesagt hast, zu sagen, es verändert sich was. Und das zeigt sich einmal daran, dass es keine Einzelbüros mehr gibt, aber das zeigt sich auch dran in der Kommunikation mit den Menschen, die ihr erreicht als Sinnsender, dass manches seine Zeit hatte. Ich blick mal nicht auf die Vergangenheit, die hatten wir schon und du hast uns auch schon ein paar Infos gegeben, wie ihr das, dass es eine Herausforderung ist, Menschen zu kommunizieren, dass gewisse Technologien vielleicht nicht mehr bedient werden können. Wir haben unseren Podcast ja bewusst auf in die Zukünfte genannt. Was denkst du für euch als ERF, wo geht's hin? Welche Zukünfte warten auf euch?
Wenn ich die Frage nicht beantworten könnte, wow.
Ja.
Ja, also wir glauben, dass wir ein unendliches Potenzial von Ideen haben, aber keine unendlichen Ressourcen. So, dann ist das erste Problem, Ideen haben wir alle immer viele. Wie komme ich denn dahin? Und den größten Schmerz, den wir lernen müssen, ist, bevor ich was Neues mache, ich komme auch gleich noch auf die Zukunft, ich muss erstmal was Altes lassen. Und das fällt so unendlich schwer. Also stell dir vor, CVM-Beispiel, du hast einen Jungschar, da kommen noch 10 Kids und du sagst, ey, ich habe eine viel größere Chance, wenn ich jetzt, was weiß ich, in eine Stadtteilarbeit aufmache oder sonstiges, aber was mache ich mit den 10 Kids? Also die lasse ich ja dann im Stich. Aber wenn du weißt, was anders viel wirksamer sein wird, sein könnte, musst du echt was abschneiden, was richtig weh tut, und um was Neues zu beginnen. Und diesen Prozess, da stecken wir gerade mittendrin. Also es ist nicht so, dass wir irgendwas machen, wo wir merken, hey, das nutzt kein Mensch mehr. Also wenn es wirklich niemand nutzt, ist es total einfach. Also wenn bei uns ein Podcast nicht abgerufen wird, dann werden wir den einstellen. So, jetzt haben wir das Problem, wird alles ein bisschen genutzt. Es gibt Dinge, die laufen super, die stellst du nicht in Frage, aber du weißt, da steckt Potenzial drin für die Zukunft. Und wie nähern wir uns dem, was da ist? Also wir haben ein Zielbild entworfen, vielleicht stark zu eurem Zukunft-Perspektivprozess, und wir glauben, dass wir in einer Welt, in der Christen in der Minderheit sein werden in Deutschland, dass wir Antworten geben müssen für Menschen, die Andockpunkte suchen, irgendwie. Und wir haben uns dieses Jahr zum Beispiel vorgenommen, das Thema mentale Gesundheit deutlich stärker nach vorne zu bringen. Und wir glauben, dass wir in Zukunft da ganz, ja, also nicht die technischen Wege, da müssen wir das nutzen, was da ist, aber die Inhaltswege, die werden deutlich stärker auf das Thema mentale Gesundheit, wie geht dir es, Sinn suchen, weil wir glauben, dass in der Welt, also wo einfach, das hört sich jetzt ganz hart an, also wo Christen kaum noch eine Rolle spielen, also wenn du weniger wie 50% in Deutschland Christen hast, musst du anders damit umgehen. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass wir auf weniger Bibelwissen setzen können, also wenn du das machst, und du musst ganz andere Andockpunkte finden. Und wir merken, dass wir in der Zukunft da echt ganz viel tun müssen, um zum Beispiel evangelistisch wirksam zu sein. Bedeutet es für uns, dass wir das Thema Live-Gebet, also wir dachten, okay, wir probieren das mal, das ist ein Riesenbedarf, dass Leute live abends, nachts mit uns beten. Kommen, und wir merken, dass dieses Thema Spiritualität, das ist echt ein Bedarf. Warum boomen sonst diese ganzen Messen, wo Esoterik und Sonstiges nach vorne gestellt wird? Das ist ja ein boomender Markt. Und wir Christen, wo sind wir denn da? Und das bedeutet, wenn wir in die Zukunft schauen, immer wieder zu gucken, was ist der Bedarf, wie können wir dem entgegengehen. Aber bevor wir das tun, ist die Devise, hey, also wir starten nichts Neues, bevor wir nichts Altes eingestellt haben. Also ansonsten funktioniert das nicht. Also, und das ist ja so das Riesenthema, das wir oft haben in Christenkreisen. Du beerdigst nichts.
Ja. Ich würde da noch einmal anknüpfen. Vielleicht in meinen Worten, Innovation braucht auch immer, damit was Neues entstehen kann. Also Exnovation, dass Dingen zugestanden wird, dass sie ihre Zeit hatten. Für mich ist immer ein schönes Bild da vielleicht so der Overhead-Projektor mit den Folien, zu sagen, der ist schön, aber seit wir Beamer haben oder Smartboards, muss dieses Gerät vielleicht, ist durch eine bessere Technologie ersetzt worden.
Es soll Gebäude geben, habe ich gehört, wo es noch Overhead-Projektoren gibt und genutzt werden. Ich sage aber nicht wo.
Manchmal haben die auch ihre Daseinsberechtigung. Wenn du noch mit zum Stift malen willst, ist das auch vielleicht noch ganz gut. Montagsmaler kann man noch super in der Jungschaft spielen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch immer eine Frage von Ressourcen und anderem. Nicht überall gibt es schon digitale Zeichenmöglichkeiten. Ich habe aber eine andere Frage, auf die das Ganze so ein bisschen die Vorrede hinzielt, nämlich, du hast gerade gesagt, wenn man Projekte beerdigt, ob es jetzt ein Podcast ist, ob es eine Technologie ist wie der Overhead-Projektor, habt ihr Rituale oder irgendwas, was euch hilft, sich von Formaten zu verabschieden von Produkten?
Ein richtiges Ritual haben wir nicht. Also dazu machen wir es leider wirklich viel zu wenig. Was wir aber gerade üben, ist, alles so zu bauen, dass es scheitern kann. Mhm. Also das ist von Anfang an, also wenn wir starten jetzt mit neuen Formaten und wir bauen sie so, dass sie beendet werden können, ohne dass es in Kursen Schmerz gibt. Also wir haben letztes Jahr eine Mutmacher-Aktion gehabt. Also wo wir einmal die Woche einen Impuls an eine Community rausgesendet haben, verschiedene Themen. Und von Anfang an haben wir das Ding so gebaut, dass wir wussten, okay, wenn es nicht funktioniert, da gibt es kein Vermissen in dem Sinne, aber es gibt immer eine gute Exit-Strategie. Und das ist vielleicht sogar noch wichtiger, als ein Ritual zu haben, wenn ich was beerdige, zu sagen, okay, sondern von Anfang an ein Scheitern mit einzubauen. Wenn wir Dinge einstellen, ganz oft, wir treffen uns dann noch und sagen, hier, das war die letzte Sendung und das machen wir schon. Also auch bewusstes Abschied nehmen. Also als wir diese große Organisationsveränderung gemacht haben und sagen, okay, wir sind von der klassischen Organisation, gehen wir in eine neue Organisationsstruktur. Da haben wir ganz bewusst wirklich in jedem Team Abschied gefeiert. Abschied vom Alten. Du musst Dinge loslassen können, um Neues zu starten. Und es war ein ganz bewusstes Ritual, wo wir gesagt haben, okay, wir setzen in der einen Woche den Abschied und dann in der nächsten Woche einen Neustart von dem, was da kommt. Und das brauchst du. Ich glaube, du brauchst ein Ritual. Und nur ist es bei uns so, ja, meistens zeichnet sich das so lange ab, so dass wenn der letzte Podcast irgendwie gesendet wird, dann ist die interne Produktion schon 3-4 Wochen vorher beendet gewesen. Und da kommt schon das nächste neue. So richtig verabschiedet. Ja, als wir das Gebäude verabschiedet haben, wir haben eine Abriss-Party gemacht, als alte. Also wir haben zusammen die Dinge, noch ein paar Statements da gelassen und es war echt auch wichtig, dass wie der Auszug wirklich den zu zelebrieren und sagen, okay, jetzt nehmen wir die Kiste mit und das ist das Alte beendet und das Neue darf beginnen.
Ja, danke fürs Teilen, das klingt cool.
Kommen wir ein bisschen so zu dem, was wir jetzt in unserem Perspektivprozess eigentlich daraus machen oder davon lernen können, so heißt ja auch die Folge. Ist so ein bisschen wie eine Lehrerfrage, soll aber gar nicht eine Prüfung sein. Wie oder was hast du bisher von unserem Perspektivprozess wahrgenommen? Einfach als interessanter Blick von außen mal, auch für uns als Wahrnehmung.
Also ich habe wahrgenommen, das Erste, dass es ich mega mutig finde, mit so einer großen Palette an Menschen das anzugehen. Also das ist von außen erstmal so, sagen, genau, ich mache einen Prozess und der hat ja seinen Höhepunkt dieses Jahr zumindest auf der BMT, was ich so mitbekomme, und dann geht es weiter. Aber den so breit aufzustellen, boah, da habe ich immer wieder gesagt, das ist schon echt mutig, weil es auch CVMs, ich kenne es ja auch, super divers sind. Und ich frage mich, und das sage ich auch ganz klar von außen, und von außen darf man immer einfacher Kritik üben wie von innen, sind die Gremienstrukturen, die der CVM Westbund hat, die der CVM Kreisverband und Ortsverein, sind das Strukturen, die sowas auffangen können? Und da mache ich echt ein riesen Fragezeichen dran. Also ich bin schon hier und da mal angefragt worden, ob ich mittue, und ich habe mir immer gedacht, oh, ich habe keinen Bock auf Gremien. Ey, das ist total... Also, weißt du, wir haben im ERF alle Protokolle abgeschafft. Bei uns gibt es keine Protokolle mehr, außer die wir aus irgendwelchen rechtlichen Gründen machen müssen. Und dann bin ich mal in der CVM-Welt, da gibt es echt noch viele Protokolle. Also, für Hinz und Kunz. Und das, ich merke das in so einem Zukunftsprozess, ich glaube, diese alte Zöpfe abschneiden, das habe ich noch nicht von außen so gesehen, dass es passiert ist. Ich hoffe, dass das im Zukunfts- und Perspektivprozess auch passiert. Ja, das nehme ich wahr und ich finde es gut, das jetzt zu starten, nach vorne zu schauen und das Ganze systemisch zu machen und nicht zu gucken, ah ja, wir legen mal die Hände in den Schoß und gucken mal, was passiert. Also, und das liebe ich an CVM-Arbeit, also, dass du immer an eine gute Zukunft glaubst.
Vielen Dank, und ich glaube, viele von deinen Fragezeichen würde ich auch mitschreiben wollen. Und das wird, glaube ich, noch auch für alle, die intern mit drinstecken im Prozess, doch auch sehr herausfordernd noch werden, da zu gucken, welche Zöpfe sind diejenigen, die es abzuschneiden gilt. Und so, was bauen wir Neues an Struktur oder an, ne, so. Vielleicht mal soweit, bevor ich zu tief einsteige in meine eigenen Gedanken.
Du, die hätten mich jetzt tatsächlich jetzt mal interessiert, noch mal, aber egal.
Ja, ich frage, okay, raus. Dann kurze Klammer auf. Ich frage mich ja immer, also ich bin ja jemand, der, also ich mag gut gemachte Gremienarbeit, ja. Also ich bin wirklich Fan, wenn sie gut gemacht ist, sprich, wenn auch ein Output generiert wird und wenn auch zwischen den Gremiensitzungen was passiert und nicht, also man trifft sich 3 Monate später und ist eigentlich auf dem gleichen Stand, wie man beim letzten Mal aufgehört hat. Und dann frage ich mich immer, was passiert eigentlich mit den vielen Protokollen, die du angesprochen hast auch. Also, ne, wenn damit gearbeitet wird, weil da To-Dos festgehalten werden, weil da wichtige Arbeitsschritte nochmal nachzulesen sind, super gut. Wenn es einfach nur für die Tonne oder für den Aktenschrank ist, dann brauchen wir es auch nicht. Und so, bisschen in die Richtung.
Ja, und da kommt, ich hatte das eingangs ja gesagt, was ich in diesem Mehrwert finde, ist, also ich sage es immer bei unseren Leuten, agile Arbeit ist wie Jungschar machen. Und ich sage immer, also die Jungschar-Stunde, kein Mitarbeiter fragt in seinem Vorstand nach, ja, was mache ich denn heute für ein Programm, wie mache ich denn meine Andacht und sonstiges. So, das machen die super. So, dann kommt das Problem, ich brauche mal Geld für irgendwas. Und dann gibt es, wenn es gut gemacht ist, vielleicht ein kleines Budget, aber wenn es dann schon mal ein bisschen größer in der Veränderung wird, dann geht es ins Gremium. Und da kommt die neue Idee, ja, wir wollen die Jungscharbeit ist doch total doof, das im Gemeindehaus zu machen, Beispiel, wir finden es viel cooler, wenn wir das permanent im Sportheim machen, weil da sind die Kids, die das müssen. Und dann fängt das Gremium-Thema an und sagen, ey, die haben doch in der Regel früher mal Jungschar gemacht und haben da heute gar keine Ahnung mehr von. Und die Gremien sagen aber, ja, warum machen wir das hier jetzt, ist so wichtig. Und ich sage zu meinen Leuten immer, ab dem Moment, wo Jungscharbeit in Gremien geht, wird sie unagil. Und wie bekommen wir das hin, ein Gremium so zu haben, zu erkennen, ah, okay, ein Gremium ist keine Jungschar, das ist mir schon klar, aber zu sagen, okay, ich gebe denen so viel Vertrauen, so viel Freiheit, so viel Autonomie und die brauchen ein bisschen Alignment, ja, also vielleicht sollte eine Jungscharbeit ist dann doch was anderes wie der Fußballverein. Aber wie kriege ich das hin, dass da Mitarbeitende nicht dran Frust bekommen, wenn sie mit ihrem Anliegen, mit ihrer Idee in ein Gremium gehen und dann der schlimmste Satz ist, ja, das bereden wir dann mal im Vorstand. Ey, ich mag diesen Satz gar nicht. Und wie oft wird er...
Das nehmen wir mal mit.
Und wie oft wird er aber gesagt? Also wie oft, das ist so frustrierend und deswegen sage ich, eigentlich ist CVM der Hort der agilen Arbeit, weil jeder hat das da gelernt, jeder hat in der Gruppenstunde meistens angefangen mal und wir verlieren dieses ganze Thema an Geschwindigkeit, Autonomie über unsere Gremien. Und deswegen sage ich, ey, back to the roots. Also jede Jungschar ist die agilste Arbeitsform, die ich kenne. Damit bin ich groß geworden. Das ist mein Herz.
Ja, finde ich voll das coole Bild und werde ich auf jeden Fall mitnehmen, diesen Gedanken. Ein Gremium sollte eine Jungscharstunde sein. Vielleicht nochmal aus den Erfahrungen vom ERF-Prozess so, was würdest du uns da als Perspektivprozess im Westbund gerne mitgeben zu dem, was du jetzt schon gesagt hast?
Ich glaube, ich würde euch gerne mitgeben, schneidet erst die alten Zöpfe ab, bevor ihr etwas Neues startet. Also tut erst Dinge beenden, um Ressourcen für Neues zu haben. Das ist das, wo ich glaube, wo ein Riesenschatz liegt, weil ihr ganz viele, und ich kenne ja viele CVM-Mitarbeiter, die sind echt am Limit oft. Und wie soll da noch was Neues dazukommen und dann echt Freiheit geben und sagen, ja genau, wir beenden erstmal was und starten dann was Neues. Das würde ich euch gerne mitgeben.
Vielleicht eine kleine Klammer auf oder Nachfrage dazu. Würdest du sagen, dass die Schwierigkeit, die Herausforderung, dass das selten passiert, dass man erstmal was beendet, alte Zöpfe abschneidet, so kommt aus so einer gewissen Harmoniebedürftigkeit, auch vielleicht gerade in der christlichen Bubble, oder woran würdest du das festmachen?
Ich weiß nicht, ob es Harmoniebedürftigkeit ist, sondern ich glaube, das kommt aus einer super intrinsischen Motivation, dass du das ja für den Herrn machst. Also du tust ja letzten Endes deinen Auftrag, den du vielleicht bekommen hast, den du, und dann wird vieles vergeistlich, was gerne vergeistlich gehört. Und ich glaube, ja, also Harmoniebedürftigkeit ist es nicht immer unbedingt, sondern ich glaube, also in der Firmenszene insgesamt, nicht nur CVM, sondern hier auch beim ERF, werden viele Dinge deswegen weitergemacht, weil es ist doch für den Herrn. Und ich finde es so schlimm, zu sagen, ich glaube, Gott mag Neues. Also Gott mag einfach, dass wir auf Menschen zugehen, auf ganz unterschiedliche neue Arten und Weisen. Das, glaube ich, ist eher so dieses, ja, das diente doch so, ja, und dann hast du schon, schleppst du eine Historie mit. Also wir sind 65 Jahre, der CVM ist deutlich älter. Und hey, also ich will jetzt keine Arbeit irgendwie in Frage stellen, also gar nicht, aber stell dir vor, du tust eine Arbeit, die es seit Kündung gibt, beenden. Welche Schmerzen werden das sein? Und dann verlierst du auch immer ein Stück weit Identität. Also wenn wir als ERF sagen würden, wir machen kein Radio mehr, wir würden ein Riesenstück Identität verlieren. Aber ich kann dir nicht garantieren, dass wir Radio noch in 60 Jahren machen. Keine Ahnung, was da dran ist. Aber das geht oftmals so in dein persönliches, wo du sagst, das ist identitätsstiftend. Da muss man vorsichtig sein, also wenn es an diesen Kern geht.
Vielen Dank. Und uns ist ja wichtig, dass wir am Ende der Folge immer auch ein bisschen praktisch werden. Und da haben wir unsere Rubrik Auf in die Praxis.
Auf in die Praxis. Genau. Und ich mag euch heute ein Buch empfehlen. Ein bisschen zu dem Thema New Work, neue Formen von Arbeiten, was ich im letzten Jahr mit sehr viel Gewinn gelesen habe. Das heißt New Work Needs Inner Work von Joanna Breidenbach und Bettina Rolloff. Und falls ihr Lust habt, tiefer in dieses Thema einzusteigen, hat mich sehr bewegt daran, dass neue Formen im Außen, vielleicht ein neues Umfeld, neue Strukturen, immer mit uns ja auch was machen. Und dass Menschen ja Sicherheit brauchen in allem Aufbrechen nach morgen. Wer da tiefer einsteigen will, checkt das Buch gerne mal aus. Und ansonsten nehmt doch gerne einfach mal den Impuls mit, sprecht mit Leuten in eurem CVM darüber, was euch in allem Wandel, in allen Veränderungen, die wir gemeinsam Richtung Zukunft zusammen erleben, was da bei euch auch Unsicherheiten auslöst. Das ist vielleicht eine Frage, die wir uns gar nicht so oft miteinander stellen, was Unsicherheiten bei uns auslöst. Ich glaube, dass es aber wichtig ist, um auch dieses Loslassen, über das wir mit Christian heute viel gesprochen haben, zu ermöglichen, auch zu sagen, was macht uns denn daran Angst? Was tut uns vielleicht auch weh? Und nicht nur die Formen zu sehen, sondern auch zu sehen, dass wir Menschen diese Formen mit Leben füllen und da zu fragen, was muss sich denn vielleicht auch in uns drin an Einstellungen, an Haltungen verändern und was brauchen wir auch? Was sind unsere Bedürfnisse beim Aufbruch in die Zukunft? Von daher heute keine richtige Methode, sondern mehr ein Buchtipp und ein Gesprächsimpuls, vielleicht im 1:1 mit einem Menschen aus deinem CVM, da nochmal zu fragen, wie geht's dir eigentlich mit diesem Wandel, mit diesem Aufbrechen, mit allen Veränderungen, die du gerade in deiner Jugendarbeit, in deinem Vorstand, in deinem CVM erlebst.
Und dann machen wir gerne an dieser Stelle Werbung für den neuen Newsletter des Westbund. Insider heißt er. Früher oder vorher gab es einen CVM, ja, ich glaube, Infomailing hieß das. Und die Idee war so, die Vorstände, die irgendwelche Menschen, die Posten oder Verantwortungsrollen haben, kriegen das und leiten das an ihre Gruppe weiter und die leiten das an ihre TeilnehmerInnen und so weiter. Und ihr merkt schon in der Beschreibung, das funktioniert, glaube ich, heute nicht mehr. Und darum ist der Insider so gedacht, dass den jeder abonnieren kann, der ihn bekommen möchte. Egal wo und was und ob TeilnehmerInnen oder nicht. Geht mal auf die Homepage cvm-westbund.de und sucht nach Newsletter oder Insider. Da könnt ihr den abonnieren. Und es gibt von einzelnen Arbeitsbereichen auch eigene Newsletter, wo es nochmal spezifisch für zum Beispiel die Bläserarbeit oder die bündischen weltweit Young Leaders oder Sport einfach Infos gibt. Da könnt ihr euch direkt die Infos holen, dann kommen sie zu euch hineingeflattert.
Wie geht's mit dem Podcast weiter? schon in einer Woche könnt ihr uns wieder hören. Fabi und ich werden ins Gespräch gehen. Zwischenstand, was nehmen wir aus den ersten 6 Folgen auf in die Zukunft mit? Was hat uns bewegt? Was ist bei uns hängen geblieben? Ein bisschen die Quintessenz aus den ersten Gesprächen und was wir persönlich und für den Perspektivprozess von spannenden Menschen gelernt haben. Hört gerne auch da rein und dann geht's danach im gewohnten Turnus, warum, wie und was, in eine neue Runde.
Genau, und zum Ende dieser Folge, wie gewohnt, ein Checkout, um hier smart auch rauszukommen. Mit der Frage, was hast du jetzt gerade noch im Kopf? Entweder von dem, was gesagt wurde und was so richtig hängen geblieben ist oder was du nochmal unterstreichen und betonen möchtest. Oder aber von etwas, was gar nicht zur Sprache kam oder kommen konnte. Lena, du darfst anfangen, weil Christian überlegt bestimmt noch.
Ich hänge ein bisschen da dran, tatsächlich noch auch bei meinem Besuch beim ERF. Dass ich merke, mein Blick ist sehr oft bei Veränderungen und auch bei der Frage, was wir von euch lernen können, sehe ich sehr schnell irgendwie ein schönes Bürogebäude mit netten Gesprächsinseln. Ich glaube, einen Kicker gab es irgendwo. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es diese neuen Orte auch braucht, die auch nach außen zeigen, dass da was anders ist. Ich wünsche mir aber bei allem, wo wir konkrete, ich sag mal, Good Practice Beispiele vorstellen, wo wir vorstellen, wie Arbeit anders aussehen kann, dass wir nicht vergessen, dass dieses Außen nur ja eigentlich ein Ausdruck ist von einer Veränderung, die im Inneren passiert. Und ich möchte nochmal hervorheben, was du gesagt hast mit eurem Weg zum Mission Statement, und mich bewegt das sehr und ich wünsche mir, dass wir das im CVM noch mehr hinkriegen, zu sagen, wir haben dieses gemeinsame, wir wissen alle, warum wir das machen, und wenn mich irgendwer nachts um 3 weckt, dann wird die Antwort ähnlich sein wie die, die Fabian gibt oder die vielleicht Matthias als Generalsekretär gibt oder die auch Menschen in den unterschiedlichen Ortsvereinen und Kreisverbänden geben, zu sagen, das ist vielleicht mein Traum, vielleicht ist es auch idealistisch oder utopisch, aber ich wünsche mir, dass wir da noch ein stärkeres, ein gemeinsames Warum finden. Das ist zumindest meine Sehnsucht, und nicht vorschnell die Abkürzung nehmen zu schönen Orten, die irgendwie ja vielleicht fancy, inspirierend aussehen, sondern dass diese neuen Orte, die wir in den unterschiedlichen Zukunften entdecken werden, dass die hoffentlich getrieben sind von einer inneren Haltung. Ja, da hänge ich noch dran.
Also ich lege was anderes dazu. Ich glaube, die Zukunft von christlicher Arbeit gehört der Kooperation. Ich glaube, wir machen viel zu viel alleine, und es gibt so viel Gutes, was schon irgendjemand anderes schon mal erfunden hat. Und mich inspiriert da wirklich ein katholischer Priester, der hat zu uns mal hier im ERF gesagt, ihr nutzt viel zu wenig das Case-Prinzip. Also ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Case. Mhm. Copy and steal everything. Genau. Und das lege ich echt noch dabei, sagen, genau, es gibt so viele gute Ideen da draußen, und die uns auch dienen können in unserer christlichen Jugendarbeit. Ich glaube, wir müssen einfach mehr miteinander kooperieren. Dieses alleine, ich für mich. Das, glaube ich, hat ausgedient. Die Zukunft gehört der radikalen Kooperation. Und frag einfach andere und nutzt das, was andere sich schon ausgedacht haben. Und ich lege immer bei das Case-Prinzip noch eins dabei und frag, ob du es nutzen darfst. Und ich erlebe unter uns Christen da so eine Offenheit, zu sagen, genau, guck über den Tellerrand hinaus. Ich glaube, dass wir da zusammen viel mehr bewegen können als alleine. Das wäre mir noch dieses Thema Kooperation und das Nutzen, was andere schon mal erfahren haben. Deswegen sind wir als ERF bei solchen Themen super gern dabei und wollen unterstützen. Und wir glauben, Zukunft gehört der Kooperation.
Ja, voll gut. Bin ich direkt dabei, und vielleicht verstehen unsere HörerInnen das ja auch als Aufforderung oder als Angebot, auf euch zuzukommen, wenn irgendwas sinnvoll erscheint. Ich habe wirklich dieses Bild der alten Zöpfe abschneiden, werde ich sehr mitnehmen, glaube ich, für mich und meine Bezüge. Und die Gremiensitzung als Jungschar, das auch ein stark, also starkes Zielbild, finde ich, in einer gewissen Art und Weise. Stark. Sehr cool. Dann vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dir natürlich auch, Lena, fürs gewohnte Hosten. Und dann hören wir uns in einer Woche.
Vielen Dank euch.
Bis dahin.
Ciao. Und ciao, ciao.